danke, Jesus, dass du, ich muss sagen, es gibt eigentlich kein Gefühl vergleichbar mit der Begeisterung an Jesus. Gibt es nicht. Bin verheiratet, gibt es auch Gefühle, schöne Gefühle, aber die Freude und die, an diesem machtvollen Jesus, der so königlich ist, so glänzend und so demütig und einfühlsam, boah, ist es nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Heute ist das Thema das weltweite Abenteuer des Reiches Gottes. Ich möchte mal fragen, wenn jetzt ich sagen würde, dieses Essen, das schmeckte himmlisch. Wie kann man das verstehen, das Wort himmlisch? Was würdet ihr sagen? War das? Ja, okay, ich glaube auch, gell, genau. Es war nicht schlecht, genau, okay. Man konnte es mehr als genießen. Bitte, ja? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, es war schon ganz okay. Na, aber ich glaube, du meinst mehr als das. Oder wenn ich sage, oh, unser Urlaub, der war voriges Jahr so himmlisch. Ja, himmlisch, gell? Was könnte man sagen statt himmlisch? Ein Geschenk, genau. Wieder? Fehlerfrei, ja. Sensationell, ja. Das Umwerfen. Oder das Konzert gestern war, boah, himmlisch. Gell? Auch so in der Art, gell? Ja, das sehen wir also. Das Wort himmlisch verwenden wir in einer gewissen Bedeutung. Was identifizieren wir mit dem Wort himmlisch? Also mit anderen Worten. Außergewöhnlich gut, ja. Nicht von dieser Welt. Ja. Ja, das ist richtig, ein Tor in die andere Welt, ja, sozusagen, genau, ja. Und was für eine Atmosphäre, könnte man sagen, ist zu spüren, da wo es himmlisch ist? Liebevoll, ja. Friedlich, sagst du, gell? Freiheit. Heilig, ja. Ja. Freudig. Und stellt euch vor, da hat Jesus doch wirklich gebetet, Vater, dein Wille soll auch hier auf der Erde so geschehen, wie er auch jetzt schon im Himmel geschieht. Und er wusste, wie es im Himmel geschieht, weil er war ja schon dort, auch vor seiner irdischen Geburt. Und dann betet er, mach's doch so, dass die Atmosphäre des Himmels, die ich kenne, in deiner Nähe, Vater im Himmel, dass die Atmosphäre auch runterkommt auf die Erde. Und das haben wir doch ein bisschen gespürt, auch beim Lobpreis. Also, und das wünsche ich mir sehr, dass wir es genießen können, die Gegenwart Gottes, der uns liebt. Und das ist das Thema, also Reich Gottes. Ein anderes Evangelium sagt Reich der Himmel. Aber das ist das Gleiche. Hier ist einfach mit dem Begriff Reich Gottes gemeint. Du Elke, es bumpert so komisch. Was ist da los? Zu nah? Okay, dann danke für den Hinweis. Okay. Ich denke mir, das Reich Gottes kann man so definieren, ist da, wo Gott wirksam ist. Da, wo Gott wirkt. Seine Nähe und das, was er ausstrahlt. Es gibt sogar eine Prophetie auf dieses Reich Gottes. Es bummelt immer noch, aber okay. Egal, macht nichts, gell? Wir stören uns nicht darüber. Und zwar bei dem Buch Daniel gibt es eine Erzählung. Der König war recht nervös, Nebukadnezar. Er hatte einen komischen Traum gehabt, der ihn sehr beunruhigte. Und dann hat er gewusst, ich muss da jemanden fragen. Und es war bekannt, dass Daniel sehr begabt war, Träume zu deuten. Und dann hat der König erzählt. Und dann war von einem Standbild die Rede. Und zwar, der Kopf war aus reinem Gold von dem Standbild, die Brust und die Arme aus Silber, der Körper bis zu den Hüften aus Bronze, die Beine waren aus Eisen und die Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Und dann löst sich ein Stein von oben, von einem Felsen ein Stein, ohne Zutun eines Menschen. Das ist Kapitel 2, jetzt ab Vers 34 und 35. Und auf einen Schlag hin zerfiel das ganze Standbild durch diesen Stein. Und der wurde immer größer, bis er ein Berg war für, das hilft nichts, bis dann der Stein ein ganzer Berg wurde, der die ganze Erde überragte. Und dann hat Daniel das so gedeutet, dass er gesagt hat, es gibt also zuallererst das babylonische Reich, dann das Reich der Meder und Perser, dann das griechische Reich und zum Schluss das römische Reich. Und dann in der Zeit des römischen Reiches wird ein Stein ins Rollen kommen ohne Menschenhand. Und dann legt er das so aus und sagt, dieser Stein ist das neue Königreich, das beseitigt alle anderen Reiche, aber es selbst bleibt für alle Zeiten bestehen. Und da ist schon eine Ankündigung für das Reich Gottes, was dann auch geschehen ist, als dann Jesus gekommen ist. Ich glaube, ich werde ohne Mikrofon sprechen. Es irritiert mich so stark. Aber es irritiert mich extrem, ja. Ja, ich kann versuchen, ja. Okay, vielleicht hilft das. Okay. Schwierig. Na gut. Egal, okay, ja. Und dann sehen wir bei Jesus, dass er auf einmal, nachdem er getauft wurde, dann treibt der Geist Gottes ihn in die Wüste, 40 Tage. Und in der Wüste bereitet er sich vor für seinen zentralen Auftrag. Nämlich den Auftrag, den Start des Reiches Gottes zu proklamieren. Und die ersten Worte, die er sagt, können wir lesen, Markus 1, Vers 15, sagt Jesus, jetzt ist es soweit. Jetzt richtet Gott sein Reich auf, kehrt um, glaubt diesem Evangelium. Das Wort Evangelium kann man auch übersetzen mit Siegesbotschaft oder Freudenbotschaft. Also, das ist also keine bedrohliche Botschaft, sondern eine Freudenbotschaft, dass jetzt Gott selbst kommt und dass wir uns darauf einstellen, umkehren, uns hinwenden zu ihm. Und jetzt geht's los, sagt Jesus. Und das merkt man auch, dass es losgeht, weil in Markus Evangelium wird dann berichtet, sofort als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete, der Geist Gottes kommt wie eine Taube und eine Stimme aus dem Himmel sagt, du bist mein Sohn, dir gilt meine ganze Liebe. Und dann heißt es, und sofort trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Und wir sehen bei dem Markus Evangelium, dass sehr, sehr oft das Wort sofort aufscheint. Sofort. Und zwar, nachher heißt es dann am See von Galiläa, da sah er Simon und seinen Bruder Andreas und er sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen. Und dann sieht er Johannes und dann heißt es, sofort ließ er seinen Vater Zebedäus im Boot zurück. Und dann kann man lesen, er geht dann auf einmal an einem Sabbat in eine Synagoge und dann ist da ein Mann mit einem unreinen Geist, mit einem Dämon und dann sagt Jesus, schweig und fahre aus und alle erschrecken dort. Und sofort verbreitet sich die ganze Nachricht von Jesus überall in ganz Judäa und Galiläa. Und dann wird es immer tumultartiger. Man sieht, wie eine Revolution entsteht. Das ist wie eine Art Wellenbewegung oder ja, in Windeseile, wie ein Lauffeuer, breitet sich die Macht Gottes aus durch die Person Jesu. Man kann dann lesen, fast alle Bewohner der Stadt versammeln sich vor dem Haus von Simon Petrus. Und dann kommt einmal ein Aussätziger zu Jesus. Und Jesus berührt ihn und sagt, sei gesund. Und im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Und der Mann war geheilt. Und sofort schickt Jesus ihn weg und befiehlt ihm streng, sag niemandem ein Wort davon, sondern geh zum Priester. Und dann heißt es, Jesus konnte sich bald in keiner Ortschaft mehr sehen lassen, weil so ein Tumult da war. Bald wusste jeder, dass er wieder in Kapernaum war. Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr übrig blieb, nicht einmal draußen vor der Türe. Und dann sagt Jesus auch bei einem anderen Mann, der eine abgestorbene Hand hatte, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und die wurde sofort gesund. Und sofort trafen sich die Pharisäer mit den Parteigängern von Moses, von Herodes und sagten, wir müssen ihn umbringen. Und so geht es pausenlos weiter. Einige sagen, er ist verrückt. Und dann wird wieder ein Mädchen geheilt. Und alle waren vor Entsetzen außer sich. Und jetzt sehen wir also interessanterweise, dass es Schlag auf Schlag geht. So breitet sich das Evangelium und die Macht Gottes aus. Und das ist mir jetzt mal sehr wichtig. Das ist der erste Punkt von dem, was ich vermitteln wollte. Es ist also keine allmähliche Entwicklung, sondern Schlag auf Schlag. Die finstere Macht und auch die Dämonen wussten gar nicht, was sie tun sollten, weil es immer wieder Überraschungen gab und sie zurückgedrängt worden sind. Und ich möchte jetzt als zweiten Punkt euch zeigen, dass wenn Gott wirkt, wirklich es Schlag auf Schlag geht. Ich habe das in der Zeit auch miterlebt. Im Jahr 1971 fing es an, nämlich diese Jesus People Bewegung, wo eine Erweckung in Kalifornien ausbrach unter drogenabhängigen Jugendlichen. Und in der Zeit war ich selbst Schüler und habe dann lauter Artikel gesammelt von diesem Ereignis. Und Ruth, du kannst dir was vorbereiten. Das Bild Nummer 5 zum Beispiel nachher. Und dann sehen wir, wie in der Zeitschrift, ja genau, in der Zeitschrift Der Spiegel gibt es einen langen Artikel darüber, in der Zeitschrift Freundin, hier ist es sogar, die Bunte, genau, die Bunte hat sogar ein Heft herausgegeben, wo ausführlich berichtet wird über diese Jesus-Revolution. Ich war total begeistert in der Zeit, weil ich gespürt habe, es ist eine Zeit, wo Jugendliche wirklich neu Fragen stellen über Jesus. Das nächste Bild, Nummer 6. Das zeigt auch, wie es Massenversammlungen gab. Es gab dann im Pazifik, gab es Taufen. An einem Tag waren 700 Jugendliche, die alle an einem Tag getauft wurden. An einem Tag mal ca. 1000. Hier sehen wir die Überschrift, wie vor 2000 Jahren. Das nächste Bild, Nummer 7. Da kann man es noch deutlicher erkennen. Ganz links eine Frau, die ganz erfreut ist und zu Jesus betet mit erhobenen Händen. Und da ein Kommen und Gehen. Die einen gehen hinein ins Wasser, die anderen kommen wieder zurück. Nummer 8, Bild Nummer 8. Ja, genau, das sind riesige Massen, die am Ufer dort stehen und das alles miterleben. Bild Nummer 8, geht das für dich? Ja, genau, richtig. Das ist aus der Perspektive vom Wasser her gesehen, wie sie alle am Ufer stehen. Kannst du noch ein bisschen hochschieben vielleicht, eventuell? Ja, ein bisschen nach oben schieben, so, ja genau. Da kann man unten dann rechts, unten das Wasser sehen, wie sie da getauft werden. Danke, ja, genau. Und Bild Nummer 9, Bild. Das war jetzt die erste One-Way Jesus-People-Zeitung in Deutschland. Die Aufmachung ist ja originell, gell? Diese lustigen Buchstaben. Und ich war an der Straßenecke dort in meiner Heimat gestanden, wo der zentrale Verkehr war, und habe einige hundert dieser Zeitschriften kostenlos an Jugendliche verteilt. Auch in der Nähe vom Gymnasium, wo ich als Schüler tätig war, habe ich mit Begeisterung gesagt, Jesus lebt, er ist auferstanden. Das war eine Zeit, wo ich also gebrannt habe für Jesus. Das nächste Bild, bitte Nummer 10. Das war aus dem Jahr 1972. Das ist lustigerweise, sind zwei Traktate von mir, die ich geschrieben habe in dieser Zeit, weil ich so von Jesus begeistert war. Das eine, warum mir die Beatles leid tun. Und zwar, weil nämlich der John Lennon hat nämlich ein Lied geschrieben, wo er sagt, das Leben ist sinnlos, es pickt eine Rabe an meinem Gehirn und so, also ganz negative Sachen. Und übrigens hat der John Lennon auch sogar dieses eine Traktat dann von mir auch gelesen. Nein, er hat davon gehört. Ein Journalist hat dann davon gesprochen. Da hat er gesagt, naja, wenn so viel über mich geschrieben wird, ich kann gar nicht darauf eingehen. Das war sein Kommentar dazu, okay. Und dann links, das habe ich geschrieben, wegen des Anlass, weil in der Zeit wurde Jesus Christ Superstar aufgeführt in New York. Und dann habe ich gesagt, da fehlt nur eine Sache, nämlich, dass er auferstanden ist. Das hat gefehlt bei diesem Musical. Und das muss uns dann herausfordern. Und ganz unten kann man eine Überschrift noch sehen. Da habe ich dann auch voller Freude in der Schülerzeitung bei uns auch verschiedene Artikel geschrieben. Wenn du es ein bisschen höher schieben kannst vielleicht. Ein bisschen höher vielleicht, oder? Ja, genau. Zum Beispiel ganz, ganz einfache uralte Schreibmaschine, mit der ich getippt habe. Ich wusste gar nicht, wie man einen Rand rechts machen kann, war egal. Okay, das nächste Bild, Nummer 11, glaube ich, käme jetzt dran, gell? Das letzte Bild dazu jetzt. Ja, hier sehen wir Chuck Smith. Dort mit den wenigen Haaren, der da nach rechts sich beugt und das Abendmahl verteilt. Und zwar waren da gerade 700, hier kann man lesen, nach einem bewegten Taufgottesdienst mit mehr als 700 Täuflingen teilt Chuck Smith, der Pastor der Calvary Chapel, das Abendmahl aus. Ja, genau. Und er war nämlich Mitarbeiter von Vineyard. Also für einige Jahre haben die zusammengearbeitet. Dann haben sie gemerkt, dass es doch Unterschiede gibt, weil Chuck Smith wollte nicht so stark, also mit Zungenrede und mit Manifestationen. Und das war für ihn ein bisschen zu wild gewesen dann in der Zeit. Dann hat Chuck Smith gesagt, ich möchte es ein bisschen mehr, etwas ruhiger haben. Und dann war es dann sinnvoll, zwei verschiedene Richtungen. Dann sind einige mit John Wimber gegangen. Einige Vineyards gab es dann in Amerika, die dann mehr mit John Wimber tätig waren. Und ja, genau. John Wimber ist eben auch der Gründer von der Vineyard-Bewegung, der weltweiten Vineyard-Bewegung. Aber ihr seht auch John Wimber, der Gründer von Vineyard, kommt aus der Erweckungszeit der Jesus People. Ich auch zum Beispiel. Bin nicht vergleichbar mit ihm, aber die Begeisterung an Jesus ist in der Zeit entstanden und wach geblieben bis heute. Ja. Das war jetzt das zweite Thema, was ich angesprochen habe, nämlich wie das Reich Gottes damals, im Jahr 1972, in einer Jugendbewegung sich ausgebreitet hat. Und es gibt eben bis heute noch, auch diese Calvary Chapel gibt es ja auch noch weltweit und auch die Vineyard-Bewegung. Jetzt noch zum Schluss hätte ich ganz gerne drei Dinge, die ich kurz zusammenfassen möchte, nämlich wie wir in dem Reich Gottes ein Teil davon bleiben können, sein und bleiben können. Und zwar, mir sind drei Dinge wichtig geworden. Einmal, es geht nicht um das Tun zunächst, das kommt später dann, automatisch, wenn mein Herz voll ist, dann geht der Mund über, dann kommt das Tun auch. Aber zuerst ist das Sein wichtig, nämlich das Sein in der Gegenwart Gottes. Sein der Schönheit und Größe anschauen. Nehemia 8, Vers 10, da heißt es, die Freude am Herrn macht uns stark. Das ist also eine innere Haltung, die mir hilft, dass ich ein Licht bin in der U-Bahn, auf der Straße, zu Hause, in der Arbeit oder auch in der Familie. Dann bin ich ein Licht, wenn ich weiß, Gott ist da, ich bin in seiner Gegenwart. Das Sein. Das wäre schön, wenn man das auswendig lernen könnte, bis zum nächsten Samstag, nämlich die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und man kann dann dazu noch sich sagen, Nehemia 8, Vers 10. Okay. Das Zweite, was mir im letzten, das war vor über einer Woche, da habe ich gemerkt, ich muss Ballast abwerfen. Ja, bei einem Gebetsabend, mal am Donnerstag, hat das auch jemand gesagt, dass wir so viele Flohmarkt-Sachen haben, also auch übertragen jetzt. Wir haben so viel altes Gerümpel noch im Haus, in uns selber auch noch. Und es gibt viele hinderliche Dinge, die wir abwerfen und fallen lassen dürfen zur Entlastung für uns, damit wir frei sein können für das Reich Gottes. Und da habe ich gemerkt, es gibt viele Dinge noch, ein ganzer Ordner von Dingen noch aus uralten Zeiten, alles weg damit. Einige Bücher habe ich dann loswerden können. Und ich habe gemerkt, alles, was nicht Ewigkeitswert hat oder für die nächsten 3, 4, 5 Generationen wertvoll ist, will ich weghauen. Ja. Das Ziel habe ich noch nicht ganz erreicht. Aber es gibt so viel Unwichtiges, dass ich mir sage, ich möchte frei sein für das Reich Gottes. Ich möchte Zeit haben für das Reich Gottes. Den Terminkalender kürzen, einige Sachen durchstreichen. Es gibt 1000 Angebote. Auch meiner Frau habe ich schon mal gesagt, bitte, wir haben so viele Werbesachen von Billa und Spar und Hofer und so weiter. Versuchen wir doch mal, das alles mal wegzuräumen. Ja, gut, sie ist doch eher ein Sparmeisterin, meine Frau, unabhängig von diesen ganzen Zeitschriften. Aber es kommt oft so viel Papier in das Postfach hinein. Vieles davon brauchen wir nicht, ist total unwichtig. Das ist der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist. Also erstens, das Sein in der Gegenwart Gottes, das kann das Reich Gottes ausbreiten. Ballast abwerfen. Alles, was das Reich Gottes behindert. Und dann das Dritte, was ich sehr wichtig finde, das habe ich aus einer Predigt vom Helmut gelernt, nämlich lerne aus der Perspektive Gottes zu beten. Aus der Perspektive Gottes. Denn manchmal bete ich sehr kleinkariert und stelle mir Gott gar nicht so aktiv und so engagiert vor. Ja? Habe oft ein sehr blasses Bild von Gott. Und in Apostelgeschichte 18, Vers 9 sagt Gott zu Paulus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das heißt, Gott hat schon gesehen, wer alles zum Glauben an Jesus finden wird. Das ist mit dem Volk Gottes, mit dem großen Volk gemeint. Es war das hier damals auf Korinth bezogen. Und es war noch gar nicht sichtbar. Es gab nur vielleicht einen kleinen Kreis dort in Korinth. Aber Gott hat gesagt, ich sehe ein großes Volk schon. Du, mach dich auf, Paulus. Es lohnt sich, in Korinth tätig zu sein. Und aus dieser Perspektive, dass Gott sieht, aha, in Favoriten sieht Gott ein großes Volk. Darum sind viele Gemeinden jetzt da und gibt es auch mehr Einheit unter den Gemeinden, Evangeliumsgemeinde, Haus der Herrlichkeit, wir und auch andere Gemeinden, die auch in der Nähe sind. Und die katholische Kirche, ja, die lebendig wird, oh, da wird noch was geschehen. Ihr werdet noch staunen, was in der katholischen Kirche Gott machen wird. Er ist schon dran. Zu Pfingsten werden wieder Tausende in Salzburg im Dom Jesus anbeten. Boah! Wo mein Sohn dort lebt, in Salzburg. Also, oder auch wenn ich an das Gebetshaus in Augsburg denke. Also, es ist gewaltig, was Gott tun kann durch eine kleine Gruppe, die beständig betet. In Augsburg zum Beispiel, das ist ein so liebevolles Team. Nur allein durch Gebet haben sie erreicht, dass so viele Millionen Jugendliche erreicht werden können durch diesen Gebetskreis in Augsburg. Ja, das ist gewaltig, was Gott tut. Und darum habe ich ja am Anfang auch gesagt, wir stehen immer mehr kurz davor, vor einer richtigen, lebendigen Erweckung. Und da fällt mir noch etwas ein, was ich versäumt habe. Das sage ich am Schluss jetzt gerade noch. Und zwar hat John Wimber mal etwas gehört von Gott. Er war völlig verzweifelt, als er merkte, riesiger Input, wenig Output. Er hat viele Reisen gemacht. Er war total erschöpft und war kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und dann hört er, wie Gott ihm sagt: John, ich habe jetzt deinen Dienst gesehen. Und jetzt werde ich dir mal meinen zeigen. Wisst ihr, was gemeint ist? Halleluja. Okay? Und das erwarte ich von unserer Vineyard auch. Gell? Da denkt Helmut genauso wie ich auch und die anderen auch. Gott will uns sagen, das ist so der Schluss meiner Predigt. Okay? Ich danke euch, hat er auch zu der Gemeinde in Ephesus gesagt. Ich kenne eure Mühe, eure Ablagen und so weiter. Ich kenne eure Treue. Und hier sagt jetzt Gott zu John Wimber: Ich will dir mal meinen Dienst zeigen, was ich tun kann, okay? Und er kann nämlich Wunder vollbringen. Er kann machen, dass wenn wir beten, auf einmal Leute reinkommen und fragen: Kann ich zum Glauben an Jesus finden? Wie geht das? Und so weiter, ja? Das wird geschehen. Wir beten dafür, ja? Donnerstags beten wir und jeder kann jeden Tag dafür beten. Wir können sogar jeden Tag für Favoriten beten, ja, weil wir hier gerade dieses Zentrum haben. Jeden Tag beten. Du hast ein großes Volk in Favoriten. Jesus, wir wollen es sehen. Okay, jetzt hätte ich darum den Wunsch, dass wir mal einfach aufstehen und dieses Gebet sprechen. Okay. Jesus Christus, vergib uns unseren kleinen Glauben. So kleinkariert denken wir. Wir glauben, wenn wir es nicht schaffen, dann geht nichts. Aber vergib uns dieses falsche Denken, ja. Jesus, wir erwarten jetzt, dass du deinen Dienst machst und immer stärker machst. Und so segnen wir jetzt dieses Viertel Favoriten hier, Jesus. Und du hast ein großes Volk in der Stadt Favoriten. Wir wissen das. Und zeige du uns die Leute, die Sehnsucht haben nach einem neuen Leben, Jesus. Schenke uns ein begeistertes Herz, ein brennendes Herz, Jesus. Und dass wir vergessen den Ballast und dass wir einfach ganz für dich da sind, Jesus. Danke, dass du uns verwendest und dass du Gebete erhörst. Und während wir beten, geschieht was Mächtiges in der unsichtbaren Welt. Dafür danken wir dir. Amen, Jesus. Ja.
Vielen Dank, Joachim.